Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute heute Vormittag mit Peter Mock. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Wirtschaftschemiker und Direktor des europäischen Ablegers des International Council on Clean Transportation. Den Namen werde ich wahrscheinlich heute Vormittag noch einige Male auf dem Zettel ablesen müssen. Ja. Es ist ein Forschungsinstitut und Ihr Name fällt immer wieder, wenn es um den Abgasskandal geht, den Sie per Zufall aufgedeckt haben sollen. War das tatsächlich ein Zufall?
Das war tatsächlich ein Zufall, ja. Also wir hatten damals vor, zu zeigen, dass europäische Dieselautos tatsächlich sauber sein könnten, weil nämlich die amerikanischen Pendants schon sehr sauber sind. Das war damals unsere Überzeugung. Und die Idee war, dass wir Dieselmodelle von europäischen, also sprich von deutschen Herstellern, weil andere Modelle gibt es in den USA eigentlich gar nicht, dass wir Modelle von deutschen Herstellern in den USA nehmen, Dieselmodelle, die testen im Labor und auf der Straße, zeigen, dass die sauber sind, also dass sie niedrige Schadstoffemissionen haben und dass wir dann die Frage stellen an die deutschen Hersteller, europäischen Hersteller hier, warum könnt ihr es dort, aber nicht bei uns?
Also Sie wollten zeigen, dass die europäischen Diesel sauberer sind.
Genau. Und das hat tatsächlich in einem Fall gut funktioniert. Bei dem BMW war es so, wie wir es erwartet haben. Der war im Labor sauber, der war auf der Straße sauber.
Ja, Sie haben drei Fahrzeugtypen getestet. Können Sie vielleicht gerade mal nennen, welche das außer dem BMW noch waren?
Wir haben einen BMW getestet, einen X5. Und wir hatten einen Volkswagen Passat und einen Volkswagen Jetta. Das ist so ein bisschen das Golf-Pendant.
Daimler hat nichts rausgerückt?
Das ist eine lustige Geschichte. Wir hatten auch ein Daimler-Fahrzeug getestet. Allerdings nur im Labor erstmal. Und als wir den Straßentest machen wollten, war dieses Fahrzeug nicht mehr verfügbar, weil es waren Leihfahrzeuge von der Mietwagenfirma, sodass wir den Test nicht mehr durchführen konnten. Und dann haben wir quasi die Lücke mit einem zweiten Volkswagen-Fahrzeug gefüllt, was zu dem Zeitpunkt für uns keine große Überlegung war, weil wir dachten, naja, ist ja eigentlich egal, Hauptsache wir haben drei Dieselfahrzeuge. Hinterher hätten wir uns gewünscht, dass wir vielleicht noch ein Daimler-Fahrzeug gehabt haben, weil die Frage kam halt oft hoch, warum habt ihr keinen Daimler gemessen? Und so kam es, dass wir zwei Volkswagen-Fahrzeuge im Portfolio hatten. Und diese zwei Volkswagen-Fahrzeuge haben sich völlig anders verhalten, als wie wir es eigentlich erwartet hätten. Nämlich sie waren im Labor super sauber und auf der Straße hatten sie aber das Zigfache der Emissionen, die eigentlich erlaubt waren.
Wie sind Sie dann vorgegangen? Der Hauptsitz Ihres Instituts ist in Washington. Sie haben wahrscheinlich dort erstmal Kontakt aufgenommen, oder?
Wir haben die Studie also erstmal fertig gemacht und wir haben sie in anonymisierter Form veröffentlicht. Das heißt, in der Studie steht nur drin Fahrzeug A, B, C. Da sind keine Namen genannt. Man kann aber, wenn man sich gut auskennt, anhand der Fahrzeugkennzahlen relativ gut erraten, welche Fahrzeugtypen das sind. Und das haben die Experten natürlich auch erkannt. Und wir haben diese Studie dann vorgestellt, gleichzeitig auf einer Konferenz in Kalifornien und in Europa. Und haben dann sozusagen erstmal abgewartet. Und was passiert ist, ist, dass die Behörden sich eingeschaltet haben. Also die US-Behörden haben sich eingeschaltet und haben diese Studie genommen und haben angefangen, auf eigene Faust zu ermitteln. Und da waren wir erstmal dann außen vor. Also wir haben dann über ein Jahr lang nichts mehr mitbekommen von der ganzen Sache und waren dann, wie jeder andere, auch überrascht, als es dann eineinhalb Jahre später zu diesem großen Knall kam.
Vermutlich haben Sie Ihre eigene Studie doch auch erstmal in Frage gestellt, oder?
Natürlich. Wir haben ja nicht selber gemessen, sondern wir haben ein Uni-Institut beauftragt. Und die erste Frage war natürlich, habt ihr da richtig gemessen? Weil die Ergebnisse...
Wie vielfach war das höher beim Jetta und beim Passat?
Ich glaube, um den Faktor 15 ungefähr höher. Kommt ein bisschen auf die Fahrbedingungen drauf an. Aber es war also signifikant höher, sodass es nach mehrmaligen Diskussionen dann völlig klar war, das ist kein Messfehler, sondern das ist wirklich ein systematisches Verhalten dieses Fahrzeugs oder dieser Fahrzeuge, dem man auf den Grund gehen muss. Und wir haben natürlich spekuliert, was kann denn der Grund sein? Da war dann auch so die Überlegung, Abschalteinrichtungen. Aber wir haben es letztlich nicht wirklich selber geglaubt und wir haben uns natürlich auch nicht getraut, das zu sagen. Weil wenn man sowas ausspricht und damals ausgesprochen hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich eine Klage eingefangen und hätte dann als kleine Organisation wie wir niemals die finanziellen Mittel gehabt, das wirklich zu beweisen. Deswegen war es wichtig, dass sich Behörden eingeschaltet haben.
Betrogene Kunden, Versprechen um Aufklärung, Umstellung auf neue Prüfverfahren. Wir sprechen über den größten Skandal in der Automobilgeschichte, die illegale Abgasreinigung. Peter Mock, Sie haben das zusammen mit Ihren Kollegen aufgedeckt. Was passierte denn eigentlich von dem Zeitpunkt, wo Sie Ihre Messungen gemacht hatten, bis zum Geständnis von Martin Winterkorn im September 2015, dass VW eben die illegale Abgasreinigung verkauft hat? Sie haben es eben schon mal angedeutet.
Also wir haben die Studie, März 2014 war das, glaube ich, vorgestellt. Und wie gesagt, wir haben dann monatelang gar nichts mehr gehört. Was wir jetzt im Rückblick wissen, ist, dass die US-Umweltbehörde selbst getestet hat und ermittelt hat und sie Ende 2014 an Volkswagen herangetreten hat und hat gesagt, ihr müsst nachbessern. Also wir haben da Auffälligkeiten gefunden, wir können es uns vielleicht nicht so genau erklären, was da passiert, aber ihr habt jetzt die Chance, nochmal nachzubessern. Und Volkswagen hat den großen Fehler gemacht, dass sie zu dem Zeitpunkt das nicht zugegeben haben oder die Abschalteinrichtung entfernt haben, sondern sie haben es noch schlimmer gemacht. Und zwar, ursprünglich war die Abschalteinrichtung so, dass sie das Fahrprofil erkannt hat. Also wenn ich mich in einem Test befunden habe und das Geschwindigkeitsprofil dem Test entsprach, dann hat das Fahrzeug gemerkt, aha, ich werde getestet, ich schalte um. Ende 2014 haben sie es dann verfeinert und haben dann zusätzlich noch einen zweiten Parameter mit reingenommen, nämlich das Lenkrad, also den Neigewinkel des Lenkrads. Und wenn das Lenkrad gerade war, dann war klar, ich bin in einem Test im Labor. Wenn das Lenkrad sich bewegt hat, bin ich auf der Straße und muss sozusagen nichts befürchten. Also sie haben die Abschalteinrichtung nochmal verfeinert.
Und die Schummelei noch größer gemacht.
Genau, und das ist dann auch wieder aufgeflogen ein paar Monate später und deswegen sind die US-Behörden natürlich stinksauer gewesen und das erklärt auch zum Teil, warum die Strafe für Volkswagen so extrem hoch ist.
Weil allerdings nur in den USA bisher.
Richtig, nur in den USA. In Europa ist kein einziger Euro an Strafe geflossen, aber in den USA waren die Strafen eben, sind Rekordsummen, deswegen, weil der Konzern es über Monate hin verschleppt hat.
Und wenn man weltweit mal schaut, die Schummeleien bei Fiat sollen zum Beispiel auch besonders dreist gewesen sein. Dennoch ist eben die Rede meist von den deutschen Modellen. Woran liegt das?
Die Deutschen haben halt einen sehr, sehr großen Anteil bei den Dieselfahrzeugen. Das heißt, die deutschen Konzerne sind überproportional betroffen. Auch die französischen Hersteller. Und wenn wir jetzt auf Europa mal reinzoomen, dann ist es so, dass vor allem in Frankreich Ermittlungen laufen gegen Konzerne. Die sind noch nicht abgeschlossen, sondern da gibt es auch immer wieder Hausdurchsuchungen. Ich denke, da kommt noch was. In Deutschland teilweise sind Rückrufe passiert, aber wie gesagt, es wurden keine Strafen verhängt. In Italien ist es so, dass gar nichts passiert ist, muss man sagen. Also Fiat hat nachweislich eine Abschalteinrichtung eingesetzt. Noch eine simplere als Volkswagen, nämlich die nach 22 Minuten umschaltet auf einen anderen Modus. Nach 22 Minuten deswegen, weil der offizielle Test 20 Minuten dauert. Das heißt, da kann ich mir sicher sein, nach 22 Minuten ist es vorbei. Das hat das deutsche Verkehrsministerium nachgewiesen. Also da gibt es auch Tests vom deutschen Verkehrsministerium. Diese Beweise wurden an das italienische Verkehrsministerium übergeben, aber es ist überhaupt nichts passiert. Also wir sind da in Deutschland nicht die Einzigen, die leider keine Strafen verhängt haben oder die das Ganze nicht ordentlich nachverfolgt haben, sondern das ist leider ein europäisches Phänomen.
Sie sagen, es gab auch Tests vom deutschen Verkehrsministerium, aber hätten Sie diesen Test damals nicht gemacht, wäre dieser Skandal wahrscheinlich bis heute nicht aufgeflogen. Oder was glauben Sie, gibt es andere Institute, die genauso arbeiten?
Es gab auch schon vorher Hinweise darauf, dass die Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen im realen Betrieb deutlich höher sind. Das war aber immer in Fachmagazinen und ist auch bei den Medien nicht besonders im Bewusstsein gewesen. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir damals mit unseren Studien zu Stickoxidemissionen bei Diesel-Pkw nicht wirklich auf Interesse gestoßen sind, sondern da hieß es von der Medienseite auch, die Leute interessieren sich nicht so sehr für diese Umweltthemen. Das können wir ganz schwer vermitteln. Ich behaupte mal, das Ganze wäre einfach so weitergegangen, hätten sich nicht die US-Behörden eingeschaltet, weil die wirklich keinen Spaß verstanden haben und weil die eben hohe Strafen verhängt haben. Und in dem Moment ist es interessant geworden, wo quasi dieser deutsche Konzern in den USA hohe Strafen bekommen hat. Das Ganze ist auch wirtschaftlich relevant geworden und so weiter und so fort. Ab dem Augenblick ist das Thema hochspannend geworden, auch für die Medien und für die generelle Öffentlichkeit.
Ja, und dann gab es viele Verschleierungstaktiken, Unterlagen, die vernichtet wurden. Eine schleppende Aufklärung. Wir sprechen auch über den Umgang mit dem Abgasskandal. Peter Mock, Sie haben gemeinsam mit Ihren Kollegen diesen Skandal aufgedeckt. Wie mit dem Abgasskandal seitens der Hersteller und der Politik umgegangen wird. Was hat Sie da überrascht?
Also von der Politikseite hat mich überrascht, dass es letztlich gar keine Strafen gegeben hat. Es gab mal so nach diesem Skandal ein Zeitfenster von 2-3 Monaten, da habe ich gedacht, es ändert sich grundlegend etwas, weil zu dem Zeitpunkt hat sich die Autoindustrie auffällig ruhig verhalten, auch in technischen Besprechungen sehr, sehr ruhig zurückhaltend und die Politik war sehr herausfordernd und hat gesagt, da hauen wir jetzt sozusagen richtig drauf. Das hat sich aber wieder gelegt und heute sind wir, würde ich sagen, wieder bei Business as usual. Es hat in Europa keine einzige Strafzahlung gegeben. Und was es gab, waren höchstens mal Rückrufe, meistens freiwillig, manchmal auch verpflichtende Rückrufe. Das war sozusagen das Äußerste, was verhängt wurde. All diese ganzen Strafen, die jetzt gerade verhängt wurden oder diskutiert wurden, die laufen alle über Gerichtsverfahren. Also das sind immer private Nutzer oder
die deutsche
Anleger,
Umwelthilfe,
auch deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, die Klage einreichen. Also das sind wirklich Gerichte, die Urteile sprechen. Aber auf der anderen Seite von der Politik gab es quasi keine Strafen und keine Konsequenzen letztlich.
Jetzt wurde nach dem Urteil, dass es auch in Frankfurt Fahrverbote geben soll, der politische Druck auf Hardware-Nachrüstung nochmal erhöht. Ist es ein wirklicher Druck oder ist es nur eine Proforma-Forderung?
Es ist ein unheimlicher Druck für die Städte und Kommunen, weil die müssen diese Luftqualitätsgrenzwerte einhalten. Dazu sind sie verpflichtet, auch gerichtlich verpflichtet. Sie haben aber umgekehrt kaum die Mittel dafür. Also sie haben von der technischen Seite her keinen Einfluss. Die Fahrzeuge, also die Standards sind seit 10 Jahren bekannt. Die Hersteller hätten sich darauf einstellen können. Ist aber nicht passiert, sondern die Fahrzeuge haben eben weiterhin sehr hohe Emissionen ausgestoßen. Und jetzt ist es schlichtweg gesagt zu spät. Also die Technologie zu ändern, das dauert halt Jahre, bis sich die Flotte dann auch ändert, die Fahrzeuge auf die Straße kommen und so weiter und so fort. Das heißt, die Städte können eigentlich kurzfristig nur Fahrverbote verhängen oder irgendwas im Verkehrsfluss ändern. Und das sind Maßnahmen, die sehr hart sind und die natürlich viele Bürger treffen, die eigentlich gar nichts dafür können. Und die Autohersteller selbst sind relativ fein dabei raus und kriegen vielleicht sogar eventuell nochmal eine Subvention für den Verkauf neuer Fahrzeuge. Also quasi doppelt subventioniert.
Warum können sich die Hersteller so erfolgreich drücken, gerade hier in Deutschland? Politik und Wirtschaft zu eng verbunden?
Naja, man muss halt ganz ehrlich sagen, dass die Autoindustrie eine riesige Rolle spielt, in Deutschland vor allem. Also da hängt halt extrem viel Wirtschaftskraft dran. Und das ist nicht so wie in den USA, dass der Fahrzeugmarkt insgesamt und dann aber vor allem die Dieselfahrzeuge nur einen ganz kleinen Teil der Wirtschaft ausmachen. Und insofern ist es natürlich völlig logisch, dass die Politik hier sehr vorsichtig agiert und die Konzerne ja nicht zu stark strapazieren möchte.
Also die Umweltministerin Svenja Schulze hat auch noch mal darauf gedrängt, diese Hardware-Nachrüstungen jetzt endlich dann zu vollziehen. Aber da gibt es natürlich einen Verkehrsminister Scheuer, der argumentiert, ja, die Umbauten, die soll es nur an Bussen und kommunalen Fahrzeugen geben, sonst wäre es eine Verschwendung von Steuergeldern. Über Steuergelder sollte man doch grundsätzlich bei diesem Skandal nicht diskutieren, sondern über Geld, was von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden müsste. Was für Druckmittel könnte es geben, so wie es in den USA funktioniert hat? Was kann man sich dort vielleicht abschauen?
Also völlig richtig, diese Nachrüstungen sollten auf keinen Fall durch Steuergelder finanziert werden, sondern das ist Aufgabe der Hersteller, diese Fahrzeuge nachzubessern. Also das ist ja das Mindeste, was ich verlangen kann, dass das Produkt, das nicht ordentlich funktioniert, dass dieses Produkt zumindest nachgerüstet wird, wenn ich es schon nicht zurückgeben und eine Strafe verhängen kann. Also diese Nachrüstung muss durch die Hersteller passieren. Ob es so kommt, ja, das liegt letztlich an der Politik. Also es liegt letztlich vor allem am Verkehrsminister, da durchzugreifen und zu sagen, wir haben jetzt genug gewartet, wir haben auch nochmal gesehen, dass die Softwarelösungen nicht funktionieren. Da gab es gerade eine Studie von der Europäischen Kommission, dass das quasi nichts bringt. Dass Hardwarelösungen, Hardware-Nachrüstungen die einzige Möglichkeit sind, die noch übrig bleiben und dass die Hersteller jetzt verpflichtet werden, diese durchzuführen, ja.
Gerichte verhängen Fahrverbote, die Kommunen versuchen, die teilweise zu umgehen. War die Politik mit den vor 8 Jahren beschlossenen Grenzwerten zu überambitioniert, weil sie eigentlich gar nicht einzuhalten sind?
Nein, also die Grenzwerte sind gerechtfertigt. Gerechtfertigt deswegen, weil es einen sehr langen Vorlauf gab. Also man hatte wirklich knapp 10 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten von Seiten der Autoindustrie. Zweitens, es gab und gibt immer noch eine technische Möglichkeit, diese Grenzwerte von Fahrzeugseite her zu erfüllen, nämlich den Benzinermotor. Der war schon immer unterhalb der Limits. Und drittens geht das natürlich auch mit dem Dieselmotor. Also Daimler zum Beispiel oder jetzt auch BMW, die haben ja alle Dieselmotoren im Angebot seit neuestem, die mit diesen Werten übereinstimmen, also die auch im realen Betrieb niedrige Stickoxidemissionen haben.
Es gibt ja auch andere Expertenmeinungen, wie beispielsweise der Lungenspezialist Dieter Köhler, der auch in dieser Sendung war und der sagte, die Feinstaubbelastung am Arbeitsplatz zum Beispiel, ab dem man Schäden messen kann, liegen ja um 100-faches höher. Die Konzentration der Stickoxide bei Diesel sei völlig ungefährlich. Hat er recht?
Hat er absolut nicht recht. Also vor allem, was man nicht vermischen darf, ist, das eine sind Arbeitsplatzkonzentrationen, die für einen kurzen Zeitraum gelten. Also dann, wenn ich mich wirklich am Arbeitsplatz befinde, ich bin eine gesunde Person. Das ist eine andere Situation, als wenn ich in der Stadt wohne. Ich bin ein junger oder älterer Mensch, vielleicht sogar mit Asthma und bin diesen Emissionen wirklich den gesamten Tag, mein gesamtes Leben ausgesetzt. Also es ist eine völlig andere Perspektive und deswegen sind diese Grenzwerte auch unterschiedlich gesetzt und sind von Experten von der Weltgesundheitsorganisation so festgesetzt worden.
Seine Argumentation geht dann weiter. Er sagt, das Dilemma sei, dass die Wissenschafts- und Forschungsförderung so eng zusammenhängen und eben nur die Studien veröffentlicht werden, die ein Risiko darstellen, die anderen nicht.
Das glaube ich nicht. Also mit dem würde ich auf jeden Fall nicht übereinstimmen. Und nochmal will ich betonen, es geht, finde ich, darum, was tatsächlich technisch machbar und auch kostenmäßig darstellbar ist. Und Ich finde es richtig, wenn die Politik sagt, wir nehmen uns Technologien, die schon am Markt sind von einigen Herstellern und machen das zum Standard, sofern es eben keine riesigen Kosten verursacht. Und das ist im Fall mit den Partikeln oder auch mit den Stickoxidemissionen ist es, wie gesagt, der Benzinermotor. Das ist der Standard, den es schon lange gibt, der niedrige Emissionen hat und der sogar wesentlich kostengünstiger zu produzieren ist als ein Dieselmotor. Also gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, diesen Dieselmotor weiter anzubieten, mit einem großen technischen Aufwand die Schadstoffemissionen zu reduzieren und das Produkt dann über steuerliche Subventionen so zu fördern, dass es dann hinterher trotzdem noch verkaufbar bleibt.
Noch gibt es die Fahrzeuge eben auf unseren Straßen, deswegen werden die Fahrverbote diskutiert. In Hamburg gibt es die schon auf einzelnen Streckenabschnitten. Für Frankfurt wurden sie jetzt beschlossen, München, Stuttgart auch Anfang 2019. Aus Ihrer Sicht ist das sinnvoll?
Das ist die einzige Möglichkeit, die den Städten bleibt, weil sie sonst ihre Luftqualitätsgrenzwerte nicht einhalten können. Also insofern verstehe ich die Aktivitäten der Städte. Muss aber gleichzeitig auch ein bisschen einschränken, muss sagen, so wie es im Moment passiert, ist es ja auch wieder so eine Art Abschalteinrichtung, weil man nämlich quasi den Verkehr um die Messstelle herumleitet und damit die Emissionen senkt. Aber das heißt ja nicht, dass sie stadtweit runtergehen. Also da muss man auch nochmal genauer hingucken und ich glaube, da müssen die Städte nochmal nachbessern und das Programm sozusagen umfassender machen. Aber ich verstehe die Lage, in der die Städte sich befinden, dass sie dringend agieren müssen.
Was bedeutet es denn für die Fahrzeughalter, wenn die Fahrverbote kommen? Wird die Kfz-Steuer dann günstiger, weil ich nicht mehr überall hinfahren kann?
Auf die Kfz-Steuer sollte es keine Auswirkungen haben, aber auf den Fahrzeugpreis, also auf den Verkaufswert des Fahrzeuges, weil wenn das Fahrzeug nicht mehr in die Innenstadt rein darf und wenn es immer mehr Innenstädte sind, wo das Fahrzeug nicht rein darf, dann ist das Fahrzeug ja letztlich weniger wert. Und das ist etwas, was die Dieselfahrer im Moment bemerken, dass es einfach schwieriger ist, ein Dieselfahrzeug weiterzuverkaufen. Und damit zahlt letztlich dann derjenige, der sich früher ein Dieselfahrzeug gekauft hat und gedacht hat, er kann damit noch jahrelang in die Stadt fahren, der zahlt sozusagen den Preis dafür, dass diese Fahrzeuge nicht konform sind.
Der Abgasskandal und seine Folgen. Unser Thema heute Vormittag mit Peter Mock in SWRs Leute. Wenn Sie vor 2015 einen Diesel gekauft hätten, Abgasnorm Euro 4 oder schlechter, was hätten Sie mit dem gemacht?
Also, ich hätte ihn wahrscheinlich gefahren, solange es irgendwie noch geht. Aber inzwischen ist es ja so, dass diese Fahrzeuge dann tatsächlich immer weniger in Innenstädte reinfahren dürfen und immer weniger auch in Zukunft reinfahren werden dürfen. Also irgendwann stellt sich dann die Frage nach einem Neukauf aktuell.
Ja. Ja, aber für viele ist genau das Thema. Sie können sich einen neuen Wagen nicht leisten. Wie wären Sie vorgegangen? Hätten Sie eine Klage eingereicht? Sammelklagen in Deutschland ist ein schwieriges Thema. In den Niederlanden geht das. 15.000 Dieselbesitzer haben sich über einen Rechtsdienstleister beim Landgericht Braunschweig zusammengetan. Ist das so aus Dieselfahrersicht die beste Möglichkeit, um hohe Verluste zu umgehen?
Das ist tatsächlich die Möglichkeit, um zu versuchen, dass man zumindest sein Fahrzeug zurückgeben kann oder eine Entschädigung bekommen kann. Das ist halt ein extrem langwieriger Prozess. Also wie Sie gerade gesagt haben, man muss sich dann zusammenschließen, sich vertreten lassen, darauf hoffen, dass diese Gerichtsverfahren zu Ende sind, bevor sie verjährt sind. Also das ist eine ziemlich zähe Angelegenheit. Und am Ende kriegt man, wenn man Glück hat, eine Entschädigung, einen Teil des Kaufpreises erstattet. Ja.
Was können denn überhaupt Dieselfahrer tun, wenn die Fahrverbote kommen? Kann ich meinen Wagen dann zurückgeben? Bekomme ich einen anderen vom Hersteller?
Das kommt drauf an. Also die Empfehlung aktuell ist von meiner Seite, wenn man sich ein Dieselfahrzeug kaufen will, dann auf jeden Fall ganz genau hinschauen. Also man muss leider immer noch davon ausgehen, dass auch die aktuellen Modelle nicht besonders sauber sind auf der Straße unter realen Bedingungen. Und deswegen würde ich empfehlen, sich sehr, sehr genau zu informieren, zum Beispiel beim ADAC, wo es immer aktuelle Listen gibt mit aktuellen Tests von neuen Modellen. Da kann man ganz schön sehen, welche Fahrzeuge auch wirklich sauber sind. Beziehungsweise die andere Variante ist, dass man sich vom Hersteller quasi eine Versicherung geben lässt. Damit werben jetzt auch einige Hersteller, dass sie sagen, wenn du ein Dieselfahrzeug kaufst und es ist von einem Fahrverbot betroffen, dann garantieren wir dir, dass wir das Fahrzeug wieder zurücknehmen und dir ein anderes Fahrzeug geben. Also das wäre eine Variante, wie man sich da auch noch schützen kann.
Und nochmal zu den Dieselfahrern, die sich eben kein neues Auto leisten können. Gibt es noch irgendeine Alternative?
Benzinerfahrzeuge kaufen, also gebrauchte Benziner. Die werden auf jeden Fall weiterhin in die Stadt einfahren dürfen. Bei gebrauchten Dieselfahrzeugen ist es, wie eben auch gesagt, wieder das Gleiche. Da muss man ganz, ganz genau hinschauen und eigentlich eher davon ausgehen, dass die meisten davon nicht besonders sauber sind. Und man muss sich ja auch nochmal vor Augen halten, selbst die aktuellsten Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, die sind zwar konform mit dem neuen Grenzwert und dem neuen Testverfahren, aber dieses neue Testverfahren erlaubt immer noch auf der Straße doppelt so hohe Emissionen, wie eigentlich im Labor erlaubt. Also das heißt, auch die Fahrzeuge haben tendenziell immer noch eine höhere Emission, zumindest eine höhere Emission als Benzinerfahrzeuge.
Was ich da ganz klar raushöre, der Diesel hat ein Stigma.
Der Diesel hat ein Stigma, auf jeden Fall ein gesellschaftliches. Deswegen fallen gerade auch die Marktanteile dramatisch von den Dieselfahrzeugen. Der Diesel hat aber auch ein ganz großes ökonomisches Problem. Also technisch, das will ich mal ausräumen, technisch ist es gar keine Frage, der Diesel kann sauer sein. Da gibt es Technologien, die es schaffen, die Abgasemissionen runterzubringen. Aber das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden. Und wenn ich mir zum Beispiel den aktuellen Golf anschaue, da ist es so, dass die Dieselvariante, eine vergleichbare Dieselvariante, mehrere tausend Euro teurer ist als eine Benzinervariante. Was halt schon darauf hindeutet, dass die Produktionskosten und dann diese ganzen Nachbehandlungskosten für die Abgase halt einfach teuer sind. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass der Diesel im Pkw-Bereich in nächster Zukunft einfach eine weniger große Rolle spielt als in der Vergangenheit.
Für wen macht der Diesel noch Sinn?
Der Diesel macht erstmal noch Sinn im Lkw-Bereich, aber auch da, glaube ich, müssen wir uns nach Alternativen umschauen. Im Pkw-Bereich vielleicht noch bei den großen SUVs, bei den schweren Fahrzeugen, aber auch da müssen sich die Hersteller umstellen und immer mehr Richtung Elektrifizierung geben, sonst schaffen sie auch ihre CO2-Ziele nicht.
Sie forschen an Technologien zur Verringerung der Abgasemissionen. Waren Sie mit Ihrem Institut an diesem neuen Prüfverfahren beteiligt?
Ja, waren wir. Also dieses Prüfverfahren ist international entwickelt worden auf UN-Ebene, das heißt in Genf vor allem. Und ich bin tatsächlich zweimal pro Jahr zu diesen Arbeitsgruppensitzungen nach Genf gegangen und habe versucht, da mitzuarbeiten. Bin aber ziemlich ernüchtert gewesen. Und zwar deswegen, weil da kommt man in den Raum mit 100, 150 Industrievertretern. Ein paar Regierungsvertreter aus Europa, dann Japan, USA war am Anfang noch mit dabei, hat sich dann aber zurückgezogen. Und dann sitzt man da alleine oder zu zweit als quasi unabhängige Beobachter und versucht an diesem Prüfverfahren mitzuarbeiten. Und ich konnte das damals nur so lösen, dass ich gesagt habe, ich greife mir quasi ein sehr Detailthema raus und arbeite an dem, mache Vorschläge, versuche das zu verbessern, aber ich konnte bei weitem nicht die Breite dieser Diskussion abdecken. Und letztlich, jetzt rückblickend, würde ich sagen, was dabei rausgekommen ist, ist auf jeden Fall ein besserer Testzyklus. Also er ist realitätsnäher als der alte.
Was ist der Hauptunterschied?
Der Hauptunterschied ist, dass man schneller fährt. Also früher war die Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h. Die ist jetzt etwas raufgesetzt worden auf 130, 140 km/h. Dann hat man eine realistischere Temperatur. Also anstatt 20 bis 30 Grad waren das früher. Jetzt ist man eher so am unteren Ende von diesem Temperaturfenster. Man hat zum Beispiel realistische Reifenwiderstände und so weiter und so fort. Also viele Kleinigkeiten, die in der Summe dann doch realistischer sind. Aber, und das ist leider das große Aber, finde ich, darf man nicht so naiv sein und denken, damit sind jetzt alle Probleme gelöst. Sondern dieser WLTP ist ein eine riesige Ansammlung an Text, ungefähr 1000 Seiten würde ich mal schätzen, wo im Detail geregelt ist, wie die Fahrzeuge getestet werden. Und diese Gesetzestexte hat, behaupte ich mal, keiner von Anfang bis Ende durchgelesen, geschweige denn verstanden. Und somit ist es aus meiner Sicht völlig logisch, dass auch in diesem neuen Testverfahren wieder Schlupflöcher auftauchen werden.
Ja, wie groß ist die Gefahr? Welche Schlupflöcher könnten lauern? Sie haben diese 1000 Seiten vermutlich auch nicht gelesen, aber was ist mit Ammoniakemissionen beispielsweise?
Also Ammoniak wäre jetzt ein Beispiel von einem Schadstoff, der überhaupt nicht reguliert ist. Also auch in diesem neuen Testverfahren, da hatte man mal auch eine Arbeitsgruppe, wo man gesagt hat, wir überlegen, neue Emissionstypen zu regulieren und dafür Grenzwerte festzulegen. Dazu gehört eben auch Ammoniak. Hat dann aber hinterher das Ganze wieder aufgegeben, hat gesagt, nee, wir haben quasi schon genug zu tun mit dem ganzen Rest, also lasst uns mal nichts Neues mit dazu nehmen. Das ist eine Baustelle, dass man also einige Schadstoffemissionen noch gar nicht überhaupt im Blick hat und die gar nicht reguliert und dass die Hersteller dann wiederum einseitig auf einen Schadstoff optimieren können und den anderen komplett aus dem Blick verlieren können.
Was kann die Lösung sein?
Die Lösung müsste eigentlich sein, dass man sagt, wir gucken uns das gesamtheitlich an und versuchen, möglichst alles aufzunehmen. Ich finde, das ist aber wahrscheinlich unrealistisch, angesichts dessen, dass gerade von Behördenseite einfach nicht das Personal da ist, um das Ganze zu überblicken. Die Lösung könnte eventuell sein, wie es in den USA gemacht wird, dass man sagt, wir machen gar nicht so ein kompliziertes Testverfahren, wo wir bis ins kleinste Detail alles regeln und festschreiben, sondern, und das ist der Weg in den USA, sondern wir sagen den Herstellern quasi, wir als Behörde testen eure Fahrzeuge unter Bedingungen, die wir für realistisch halten. Wir sagen euch aber vorher gar nicht so genau, wie das ist. Und wenn wir dann bei diesen Tests was Auffälliges finden, dann müsst ihr uns erklären, warum das so ist. Und wenn ihr uns keine plausible Erklärung leisten könnt, bringen könnt, dann müsst ihr das irgendwie anders lösen, technisch anders lösen. Das ist eine komplett andere Herangehensweise mit sehr viel weniger Gesetzestexten, braucht aber eine sehr starke Behörde, die natürlich diesen Diskussionen mit den Autoherstellern standhält.
Das heißt wieder, wir sind bei dem Punkt, bei uns sind Politik und Wirtschaft zu eng verknüpft. Da müsste Deutschland ansetzen.
Zumindest bei der Autoindustrie ist das so, dass bei uns die Autoindustrie natürlich einen sehr starken Einfluss hat auf die Gesetzestexte und diese Prüfverfahren, die entwickelt werden. Und dass die Behördenseite da aus meiner Sicht sehr dünn aufgestellt ist. Also ich will den Behördenvertretern da auch keinen Vorwurf machen. Die sind in der Regel hoch motiviert und sehr gut, aber die sind einfach von der Personenzahl her sehr schwach ausgestattet und haben beispielsweise, wie das Kraftfahrtbundesamt, bis vor kurzem überhaupt gar keine eigenen Prüfstände gehabt. Das heißt, die waren immer angewiesen auf externe Gutachter, die für sie Fahrzeugtests durchführen. Und das wäre in den USA völlig undenkbar. Da hat die Umweltbehörde die besten Abgas-Test-Labore, die es überhaupt gibt im Land.
Peter Mock heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute. Gemeinsam mit seinen Kollegen deckte er den Abgasskandal auf. Es kommen auch viele Fragen der SWR1-Hörer. Zum Beispiel Hartwig Hie aus Ehningen Unterschalm möchte wissen. Er fährt nämlich ein Hyundai Santa Fe mit Euro 5 Diesel. Und der sagt, in Deutschland sind da mehr als 500.000 Fahrzeuge importiert. Dennoch hört er darüber nichts, wie da der Stand ist. Können Sie dazu was sagen?
Also ich kann zu dem einzelnen Modell nichts sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass natürlich bestimmte Hersteller im Fokus sind, einfach deswegen, weil die Marktanteile auch besonders hoch sind in Deutschland oder Europa. Hyundai gehört jetzt zu den Herstellern, die relativ klein sind. Ich habe es gerade nachgeschaut, irgendwie so 3% Marktanteil. Das heißt, ist ein relativ kleine Marke. Deswegen hört man von denen nicht so besonders viel. Aber ich würde mal raten, nicht davon auszugehen, dass diese Fahrzeuge dann sauber sind, einfach deswegen, weil man nichts drüber hört. Sondern vielleicht sogar ganz im Gegenteil. Also wir haben vor kurzem die Daten für knapp 1 Million Fahrzeuge ausgewertet zu den Schadstoffemissionen. Und da kam zum Beispiel raus, dass einer der Hersteller mit den höchsten Emissionen Subaru war. Also auch ein kleiner Hersteller aus dem Ausland, aber offensichtlich deutlich schlimmer noch als die europäischen Hersteller, die halt gemeinhin im Fokus sind.
Sie haben mit Ihrer Forschungsorganisation ein Buch herausgebracht, wo man sich informieren kann. Ist das für jeden frei zugänglich? Sie haben es hier gerade im Studio liegen.
Ja, wir haben jedes Jahr dieses Statistikjahrbuch. Das bringen wir so gegen Ende des Jahres üblicherweise raus. Ich arbeite gerade an der neuen Version. Und da versuchen wir einfach, die Daten aus ganz Europa zusammenzutragen, wie sich der Fahrzeugmarkt entwickelt. Also welche Typen von Fahrzeugen gerade besonders gefragt sind, wie die CO2-Emissionen sich verhalten und so weiter und so fort. Und ja, das gibt's auf unserer Webseite zum Download. Es gibt eigentlich alles, was wir machen, auf unserer Webseite, weil wir einfach den Anspruch haben, alles, was wir tun, ist öffentlich, wird veröffentlicht, ist jedermann zugänglich. Und das ist halt unser besonderer Anspruch. Wir versuchen dann eben nicht nur hochwissenschaftliche Studien zu machen mit 200, 300 Seiten, sondern wir haben eigentlich bei fast jeder Publikation auch nochmal so ein Factsheet, nennen wir das, wo wir auf zwei Seiten teilweise auch in Deutsch zusammengefasst haben, was sind echt die Kernergebnisse.
63 Millionen Fahrzeuge sind zugelassen. Benziner haben auch Emissionen. Elektromobilität spricht die Menschen nicht so an, wie erhofft. Was sind die Lösungen? Wie geht es weiter mit unserer Mobilität?
Also dem würde ich widersprechen, dass die Elektromobilität die Leute nicht so anspricht. Es ist richtig, dass wir immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau sind. Zumindest
das erreichte Ziel 2020 hat man zurückgenommen.
Ja, das war ein politisches Ziel, das hat man tatsächlich nicht erreicht. Aber was man schon zugeben muss, ist, dass im Moment der Anteil der Elektrofahrzeuge sich deutlich nach oben bewegt. Also gerade in Deutschland hat sich einiges getan. BMW zum Beispiel ist gerade der Vorreiter europaweit mit ungefähr 5-6% Marktanteil Elektrofahrzeuge. Das ist schon deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Natürlich noch nicht so auf dem Niveau wie in Norwegen, wo irgendwie die Hälfte der Fahrzeuge oder sogar mehr schon Elektrofahrzeuge sind. Aber wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und im Moment, das muss man auch ganz deutlich sagen, es ist ein Markt, in dem es zu wenig Angebot gibt. Also es gibt wesentlich mehr Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, als die Hersteller im Moment liefern können. Und das ist gerade der Engpass. Nicht, dass die Leute die Fahrzeuge nicht haben wollen.
Ist es die richtige Lösung, wenn man dann am Ende feststellt, die Entsorgung der Batterien ist auch sehr umweltschädlich, vielleicht wird irgendwann der Strom sehr viel teurer? Ist das der richtige Ansatz? Müssen wir nicht ganz anders denken?
Also zunächst mal ist es auf jeden Fall die richtige Richtung. Deswegen, weil ein Elektrofahrzeug auch heute schon und auch mit dem deutschen Strommix zumindest gleich viel CO2 ausstößt, tendenziell aber sogar weniger CO2 ausstößt als das beste verbrennungsmotorische Fahrzeug am Markt. Und natürlich geht die Richtung bei den Elektrofahrzeugen hin zu niedrigeren Emissionen. Also mit Energiewende stellt sich ja unser Strommix um. Das heißt, auch in Deutschland haben wir immer weniger Emissionen im Strommix. Das heißt, die Fahrzeuge werden tendenziell besser, während bei den Verbrennungsmotoren die Richtung die andere ist. Also das Erdöl muss immer aufwendiger gewonnen werden. Das heißt, die Emissionen gehen nach oben. Von daher ist es die richtige Richtung und eigentlich auch die einzige Richtung, mit der wir unsere Klimaschutzziele erreichen können. Aber man darf natürlich nicht so naiv sein und sagen, jetzt irgendwie ein batterieelektrisches Fahrzeug mit 600 Kilometer Reichweite und einer riesigen Batterie ist so das Nonplusultra, sondern auch die Fahrzeuge sind natürlich aufwendig in der Produktion. Da steckt eine Menge Energie in der Batterie drin. Und man muss sich natürlich schon überlegen, wäre es nicht eigentlich sinnvoller, dass wir auch versuchen, unser Fahrverhalten zu ändern und jetzt nicht das Fahrzeug haben, das irgendwie 600 Kilometer Reichweite hat, sondern eher so ein Fahrzeug, das unserem täglichen Bedarf angepasst ist. Und der liegt eben im Durchschnitt eher so bei 80, 100 Kilometern.
Wie können politische Maßnahmen für mehr saubere Fahrzeuge auf den Straßen aussehen? Peter Mock ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie gucken mit Ihrem Institut mit Sitz in Washington, Sie leiten das Europäische Institut in Berlin, natürlich auch auf weltweite Entwicklungen. Können Sie uns Beispiele nennen von Städten, von Regionen, die mit gutem Beispiel vorangehen?
Zunächst mal würde ich sagen, was das Thema Elektromobilität angeht, ist es in Europa, vor allem Norwegen, das mit sehr gutem Beispiel vorangeht. Da hat man die Elektromobilität durch eine große Zahl von Fördermaßnahmen einfach angereizt, hat also die Fahrzeuge relativ günstig gemacht in der Anschaffung, hat auch den Zugang zu den Innenstädten ermöglicht. In China ist es ähnlich, also auch dort ist es so, dass wenn ich ein Fahrzeug mir kaufen will, dann kann ich eigentlich nur ein Elektrofahrzeug kaufen, weil ich sonst gar keine Genehmigung bekomme. Also das sind so, was Elektromobilität angeht, die Märkte, die da voranschreiten. Was Abgasemissionen angeht, würde ich immer Kalifornien als bestes Beispiel nennen. Die haben dort entgegen unseren Vorurteilen vielleicht sehr, sehr strenge Abgasgesetzgebungen, was auch erklärt, warum der Abgasskandal dort hochgekocht ist. Aber insgesamt so weltweit würde ich den Trend sehen, dass die Städte immer wichtiger werden, immer mächtiger werden und immer selbstbewusster werden. Also London wäre hier das typische Beispiel, wo man voranschreitet und sagt, wir haben jetzt diese Zone.
Da kommt man gar nicht mehr in die Stadt rein.
Genau, also das ging ursprünglich mal um Verstopfung, also um Staus eigentlich zu reduzieren. Aber inzwischen überlegt man eben diese Zone auch immer stärker an den Abgasen der Fahrzeuge zu orientieren. Und es gibt eine neuartige, relativ neue Technologie, das nennt sich Remote Sensing. Das ist so eine Art Radarfälle für Emissionen von Fahrzeugen. Das heißt, da kann ich im Vorbeifahren tausende von Fahrzeugen messen, was deren Abgase wirklich sind. Sehr kostengünstig. Man sagt, ungefähr 1 Euro pro Fahrzeug kostet so eine Messung. Also viel, viel günstiger als jedes andere Messverfahren. Und dieses Messverfahren wurde beispielsweise in London eingesetzt, um, ich glaube, knapp 200.000 Fahrzeuge zu vermessen. Danach hat man eine sehr gute Idee davon, was ist eigentlich meine Fahrzeugflotte, was fahren da für Fahrzeuge und was haben die wirklich für Emissionen. Und der nächste logische Schritt wäre natürlich jetzt für die Stadt zu sagen, okay, jetzt nehmen wir dieses Datenmaterial und sagen, du darfst zwar in unsere Stadt reinfahren, aber wenn deine Emissionen höher sind als der Durchschnitt, wie auch immer, dann ist es eben teurer als für jemand anders, der niedrigere Emissionen hat. Das hat ganz, ganz viele soziale Fragen, wirft das auf. Also quasi können dann nur noch die reichen Leute in die Stadt reinfahren und so weiter und so fort. Also sehr problematisch, aber...
Weil es oft die Falschen trifft mit solchen
richtig,
Sanktionen.
Genau. Aber es gibt sozusagen der Stadt dann auch eine gewisse Macht. Und in Deutschland, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon diskutiert, ist es so, dass die Städte zwar die Luftqualitätswerte einhalten müssen, aber relativ wenig bewegen können. Sie können die Hersteller nicht wirklich zwingen zu Aktivitäten. Und das können sie mit solchen Technologien.
Wäre es eine Lösung, über Fahrverbote in einer Kommune abstimmen zu lassen, wie beispielsweise gleich einer Volksabstimmung?
Also meiner Meinung nach ist das ja eher eine technische Frage. Also man muss wirklich sehr genau hinschauen, welche Fahrzeuge sind sauber, wie ist die technische Entwicklung in den nächsten Jahren. Bin mir nicht sicher, ob man das dann tatsächlich so in eine öffentliche Abstimmung geben sollte. Aber letztlich ist es eine politische Entscheidung.
Sie sehen keine Zukunft im Diesel, aber die sehen viele SWR1-Hörer. Herr Waldner oder Frau Waldner steht leider nicht dabei, aus Karlsruhe schreibt uns und sagt, naja, sehr einseitig, denn der Hauptvorteil des Diesels ist ja schließlich, er ist unschlagbar, was den Verbrauch und die CO2-Emissionen angeht.
Was den Verbrauch angeht, ja, ein Dieselfahrzeug hat tendenziell niedrigeren Verbrauch als ein Benzinerfahrzeug, aber nicht CO2-Emissionen. Und zwar deswegen, weil der Dieselkraftstoff bei der Verbrennung mehr CO2 emittiert. Das heißt, wenn man die CO2-Emissionen anschaut, hat der Diesel kaum noch einen Vorteil. Das war früher anders, aber hat heutzutage kaum noch einen Vorteil. Bestes Beispiel ist der aktuelle Golf. Da ist das Benzinermodell und das Dieselmodell ungefähr auf gleicher Höhe, was die CO2-Emissionen angeht. Aber der Diesel hat einen großen Kostennachteil, weil er einfach aufwendiger nachbereinigt werden muss. Beim Golf bedeutet das, dass ich das Benzinermodell 2.000, 3.000 Euro günstiger bekommen kann. Und dieses ganze Dieselsystem funktioniert eigentlich nur deswegen, weil es mit hohen steuerlichen Subventionen gefördert wird. Also der Dieselkraftstoff ist ja günstiger als der Benzinerkraftstoff, in Deutschland zumindest, deswegen, weil die Steuer niedriger ist. Wäre das nicht der Fall, und das ist zum Beispiel in Großbritannien so, das ist in der Schweiz so oder ist jetzt in Kürze auch in Frankreich der Fall, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist der Diesel völlig unattraktiv, weil er dann nämlich in der Anschaffung sowieso, aber dann auch im Gebrauch teurer ist als ein Benzinerfahrzeug und auch ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug.
Es gibt auf der einen Seite in der Bevölkerung einen großen Anteil, die auf SUVs und auch auf das Statussymbol Auto noch stehen. Dann gibt es andere Bevölkerungsgruppen, gerade in der jüngeren Generation, die das Auto gar nicht mehr so als Statussymbol ansehen. Wie sehen Sie die Entwicklung?
Also für mich als ICCT-Mitglied ist es so, dass wir uns auf die Technologien fokussieren. Das heißt, wir schauen, wie kann man die Emissionen oder den Energiebedarf des Fahrzeugs senken. Wir haben per se nichts gegen größere Fahrzeuge oder SUVs, wie auch immer. Insgesamt ist es natürlich aber so, dass das Ganze in eine Art Verkehrswende eingebettet werden muss. Also es reicht ja nicht, wenn ich die Fahrzeuge technisch immer weiter verbessere, sondern ich muss tatsächlich auch insgesamt am Verhalten was ändern, an der Verknüpfung von privater und öffentlicher Mobilität. Das Ganze gehört zusammengebündelt und das ist dann das, was wir als Verkehrswende bezeichnen.
Eins gehört.